Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem wilden literarischen Ritt, ganz buchstäblich, im neuen Buch von Stefanie Vorschulte. Das dünne Pferd heißt das Buch, das in eine dystopische Westernwelt führt mit einer, ja, sowas von abgefahrenen Geschichte. Da wird geritten, geschossen, geflucht, alles in unserer Zeit oder doch nicht. Ich habe mir die Augen gerieben und bin echt gespannt, was die Autorin uns darüber erzählt. Stefanie Vorschulte ist gleich mit uns verbunden. Die Schriftstellerin Stefanie Vorschulte ist gleich mit ihrem allerersten, prompt preisgekrönten Roman bekannt geworden. Es ging darin um einen kleinen Jungen mit schwarzem Hahn, so hieß das Buch. Eine rätselhafte, surreale und auch ziemlich schauerliche Geschichte. Und jetzt, 3 Jahre später, setzt die Autorin noch einen drauf in Sachen Düsternis in ihrem neuen Roman Das dünne Pferd, der uns in eine richtig finstere, brutale Untergangswelt führt. Man denkt gar nicht, dass jemand im beschaulichen Marburg sowas ausheckt. Dort lebt Stefanie Vorschulte. Hallo, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Vorschulte.
Guten Morgen.
Bei Ihren Büchern, Frau Vorschulte, darf man eigentlich so gut wie gar nichts von der Handlung verraten, weil darin, wie sie sich entfaltet, die ganze Spannung liegt. Es kann förmlich immer alles passieren. Ich schilder mal eine Szene im neuen Roman ganz am Anfang. Da haust ein fieser Verbrecher in einer abgeranzten, verlassenen Tankstelle, ein Serienkiller mit seinem Kampfhund. Der dreht dann durch und greift sein Herrchen an. Der Typ flüchtet sich in die Tiefkühltruhe im Verkaufsraum, liegt dann zwischen Eissorten und Rahmspinat, guckt durch die Plexiglasscheibe, auf der das Viech sitzt und drauf pisst. Das ist so eklig wie komisch. Wie ist Ihnen denn diese Nummer eingefallen, Frau Vorschulte, als Sie mal tanken waren?
Nein, ich tanke ausgesprochen ungern. Und ich habe auch gar keinen Hund. Also ich schreibe meine Szenen und Bücher immer an Bildern entlang. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, woher die Bilder kommen. Aber wenn sie da sind, müssen sie beschrieben werden. Dieser Mann in dieser Kühltruhe, der hat ja eine bestimmte Funktion in meinem Roman. Das ist ein Serienmörder. Der Inbegriff von Rache. Und ich wollte ihm eigentlich von Anfang an die Kraft nehmen, diese Rache auszuüben. Und ich fand es ganz gut, dass ihn sein eigener Hund dann angreift und er aus dieser Kühltruhe vielleicht erstmal nicht mehr rauskommt.
Kein Wort, wie es weitergeht hier. Diese Tanke, die steht im Kontext einer ja untergegangenen, untergehenden Zivilisation. Wir sind in einem Deutschland, wo jede staatliche Ordnung anscheinend zerstört ist. Eine Art Pandemie hat die Menschen im Griff. Sie verlieren das Gedächtnis, wissen nicht mehr, wie ihre Kinder sind, lassen sie allein. Die Kinder haben wiederum selbst eine rätselhafte Krankheit, landen im Roman in einer Einrichtung, wie es heißt, und dort kümmern sich 3 wackere Krankenschwestern um sie, und als alles immer mehr zusammenbricht, packen sie die 15 Kids in einen klapprigen Bus, und jetzt Sie, Frau Vorschulte, mit Vorsicht, wohin fährt dieses Trüppchen?
Diese Truppe fährt ans Meer, denn da fahren ja für gewöhnlich alle Leute hin, wenn sie entweder todkrank sind oder nochmal was erleben wollen. Und dort befindet sich ein Badehotel, und in diesem Badehotel versuchen sie, die vielleicht letzten Tage ihres Lebens würdevoll zu bestehen.
Ja, und dort, wo sie landen, da existiert eine Art Westernwelt. Da reiten Cowboys mit Knarren durch die Gegend. Der Ort wird beherrscht von einem Boss, ein alter, knorriger und drogensüchtiger Kerl. Dann gibt's eine ebenso knarzige Jenny, so à la Calamity Jane, eine Instanz, vor der alle kuschen, auch weil sie die Biervorräte kontrolliert. Alles ist durchzogen von Gefahr, drohender Gewalt. Woher kommt diese Welt in Ihrem Kopf, Frau Vorschulte? Wie haben Sie sich die ausgedacht?
Ja, es ist eine Kombination. Mich hat das wahnsinnig interessiert, dass im Western eigentlich von den Frauen immer nichts übrig ist. Es gibt sie schon zu Beginn meistens nicht. Und in der Dystopie ist die Frau aber ganz wichtig, weil sie der Hoffnungsträger ist am Ende eines Films oder eines Romans. Und ich habe versucht, diese beiden Genres zu kombinieren. Und da sind ja starke Bilder schon vorgegeben, und ich scheue da auch vor Klischees nicht zurück, denn man muss sich ja auf eine Bildsprache einlassen, um was Neues daraus entstehen lassen zu können.
Aber es kommt ein nicht typisches Bild hinzu, denn eben hier am Meer taucht das titelgebende Tier auf, das dünne Pferd, in so einer Art Verhau am Strand. Niemand weiß, wie es überhaupt dahin kommen konnte. Es führt keinen Weg dahin. Das Pferd kann auch nicht weg, ist irgendwie gefangen. Wofür steht dieses Pferd als Motiv, als Symbol vielleicht, oder ist das schon zu viel gesagt?
Da würde ich ja jetzt sehr weit vorgreifen, wenn ich das verraten würde, aber mache ich nicht. Aber ich denke, es ist vor allen Dingen ein großes domestiziertes Tier, erstmal, so wie es der Hund ist. Und in dem Roman geht es jetzt von Anbeginn darum, dass die Selbstverständlichkeiten auch aufgegeben sind. Und so ein Pferd am Strand ist ja eine verloren gegangene Selbstverständlichkeit.
Das müssen Sie aber ein bisschen ausführen.
Naja, also so wie Kinder allergisch auf ihre Eltern reagieren und Eltern ihre Kinder vergessen und Hunde ihre Herrchen anfallen, ist auch dieses Tier, was ja so symbolträchtig ist in der Geschichte, also nehmen wir mal das trojanische Pferd zum Beispiel, das verrät aber seine Symbolträchtigkeit nicht. Und um dieses Tier wird stark gerungen. Also die Arya, die wird ja alles daran setzen, um dieses Tier zu retten.
Arya, das ist die Heldin, die Hauptfigur, die Krankenschwester. Und ja, also über die Rettung dürfen wir auch nichts verraten. Da geht auch wieder alles Mögliche schief. Ich meine, bei solchen Science-Fiction-artigen Dystopien, da sucht man unwillkürlich nach Mustern. Und Sie haben auch schon gesagt, ja, da gibt es immer Bilder und Vorbilder. Und ich dachte nach wenigen Seiten sofort an einen Roman von Cormac McCarthy, The Road, die Straße. Da zieht ein Vater mit seinem Sohn durch ein atomar verwüstetes Amerika und eine gerettete Dose Coca-Cola ist das ganze Glück des kleinen Jungen. Jetzt habe ich gelesen, Frau von Schulte, dass Sie diesen Roman als Inspiration auch für Ihren Erstling bezeichnet haben. Und ach, schau mal eine an, habe ich gedacht. Und ist das jetzt auch wieder so die literarische Spur, in der Sie gegangen sind?
Ja, das ist die Straße, die ich gerne gehe. Also ich bin ein großer Fan. Ich lese auch gerne Frauen, Judith Herrmann oder Marlene Haushofer. Das sind so meine Hausgötter. Aber Cormac McCarthy, da komme ich nie von weg, weil es bei ihm immer um alles geht. Und das ist das, was mich interessiert. In meinen Romanen geht es auch immer um alles.
Ich habe auch an die schnörkellosen Dialoge in No Country for Old Men gedacht, dem Film der Coen-Brüder, der ja ebenfalls auf einem Cormac McCarthy-Roman basiert. Wäre das auch eine Assoziation, die Ihnen gefällt?
Ja, sehr. Vielen Dank.
Und man hat Ihren Roman ja vorab einen feministischen Western genannt, weil die Frauen am Ende ja doch die stärksten Charaktere sind. Da musste ich aber auch an Filme denken, so an diese schrägen Western von Quentin Tarantino, Django Unchained, The Hateful Eight. Haben Sie auch ein bisschen vom Fernseher gesessen oder im Kino?
Dafür habe ich gar keine Zeit, aber ich habe das, aber ich habe das natürlich irgendwie verfolgt. Aber ich denke, es gibt einen großen Unterschied und der ist mir wichtig. Und am Anfang habe ich schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Das Prinzip der Rache, was ja im Western so wichtig ist. Und meine Frauenfiguren könnten ja jetzt auch sich die Knarren schnappen und die Pferde und sich dann rächen für das, was ihnen oder anderen Generationen angetan worden ist. Aber ich denke, es ist nicht zu viel verraten, wenn man sagt, es geht hier mehr um den Zusammenhalt und es geht mehr um Empathie und sie werden andere Wege finden.
Mhm. Ich meine, das ist natürlich sozusagen in aller Dystopie immer so ein bisschen die Vision am Horizont, ne, dass doch noch alles gut werden könnte. Da kriegt man aber nicht so viel Hoffnung in Ihrem Roman. Ich bin jetzt aber auch auf diese Filme gekommen, Frau Verschulte, wegen der echt rüden Sprache in Ihrem Roman. Also da wird geflucht, da fliegen die Fetzen. Wie haben Sie diesen Stil entwickelt? Ich habe mir so vorgestellt, wie hat sich das geschrieben? Oder kam der einfach aus dem Stoff selbst so? No Country for Poetry sozusagen.
Also ich muss sagen, ich überlege das vorher tatsächlich nicht, sondern das ist wahrscheinlich bei vielen Schreibenden so, dass man diese Leute einfach hört. Ich merke es dann, wenn ich auf Lesereise bin, dass ich bestimmte Sachen gar nicht vorlesen kann, weil ich so gerne möchte, dass die Leute das in sich auch hören. Mhm. Also meine Lieblingsfigur Haydn zum Beispiel, der hat ja so eine ganz prägnante Art und Weise, sich auszudrücken. Und das überlasse ich dem Leser tatsächlich lieber selbst. Aber ich habe mir da jetzt nicht irgendwo was abgeschaut, sondern ich habe gedacht, das fühlt sich so an, die müssen so reden und nicht anders.
Haydn, das ist so eine knallharte Ex-Prostituierte, die wirklich Haare auf den Zähnen hat. Frau Verschulte, ich habe Ihr Buch in einem Rutsch weggelesen, muss ich sagen, weil es auch so einen Drive hat. Man will wissen, wie es weitergeht und fürchtet sich gleichzeitig, so winziger Spoiler, das Dreckstück von vorhin, der Serienkiller taucht wieder auf. Das muss man, Frau Verschulte, aber auch schon mögen. Ich meine, das ist kein Buch für empfindsame Gemüter. Bei einer Verfilmung wird es garantiert eine Triggerwarnung geben. Enthält Gewalt, Drogen, Rauchen, obszöne Sprache. Sie sagten gerade bei Lesung, haben Sie aus dem Roman schon vorgelesen?
Ich habe aus dem Roman schon vorgelesen, ja.
Ja, und wie war das?
Wunderbar. Also es war teilweise, teilweise sehr lustig, weil sich dann Leute zum Beispiel Szenen gewünscht haben, wie die Szene mit dem Mann in der Tiefkühltruhe. Das hätte ihnen so gut gefallen. Aber es gibt ja auch sehr ruhige Stellen in dem Roman. Oder ich lese zum Beispiel gerne die Stelle vor, in der es um die Arbeit geht. Denn es geht ja auch viel um Care-Arbeit und über Mutterschaft am Rande des Weltunterganges. Da gibt es ja auch Szenen, die sind nicht nur super prägnant, sondern die beschreiben auch sehr detailliert, wie man sich aufreibt als Mensch, der für andere Menschen oder auch ein weiteres Pferd noch da sein muss.
Ich habe auf jeden Fall immer Filmbilder im Kopf gehabt. Hat sich schon jemand gemeldet aus der Branche? Der Stoff hat alles für einen richtigen Knaller.
Leider noch nicht.
Leider noch
Aber nicht. Ich finde das auch sinnvoll, ja. Also ich finde das sehr logisch, das zu verfilmen.
Und man könnte das Buch sogar fortsetzen. Also
fortsetzen.
Als Buch. Naja.
Ich hatte ja diese drei Bücher geschrieben und irgendwie haben sie Bezug aufeinander. Und ich dachte, damit wäre ich jetzt erstmal fertig.
Na, am Ende habe ich so einen Lucky Luke-Eindruck gehabt. Da reitet jemand sozusagen in den Sonnenuntergang und es wird der Bus wieder gestartet. Und naja, würde mich schon interessieren, wo die dann landen. Vielen Dank, Frau Verschulte, für den jedenfalls gruseligsten Roman der Saison und für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Tschüss. Und das dünne Pferd, das neue Buch von Stefanie Verschulte, ist jetzt im Diogenes Verlag veröffentlicht. Und da glöckelt es wieder weihnachtlich und ein weiteres Türchen geht auf an unserem literarischen Adventskalender. Und heute führt uns die Kollegin Maike Albart nach Italien zu einem italienischen Klassiker. Ippolito Nievo, ein Autor des 19. Jahrhunderts. Bekenntnisse eines Italieners heißt sein Buch, das Maike Albart für jeden Gabentisch empfiehlt. Ippolito Nievo.
Wie es sich für einen Roman des 19. Jahrhunderts gehört, geht es gemächlich los. Besonnen und mit ruhigem Atem breitet da jemand sein über 80-jähriges Leben vor uns aus. Wir können uns also zurücklehnen, uns den mal verschlungenen, mal temporeichen, mal verspielten Satzkaskaden überlassen und genüsslich eintauchen in Ippolito Nievos dickleibige Bekenntnisse eines Italieners. Der erste Schauplatz ist das Schloss Fratta im äußersten Winkel der Republik Venedig. Dann verlagert sich die Handlung in die Serenissima selbst. Und schließlich rücken Verschwörungen, Aufstände und Scharmützel im Kampf um ein vereintes Italien in den Blick, immer wieder unterbrochen von turbulenten Liebeshändeln. Carlo Altoviti heißt der betagte Erzähler und sein noch junger Erfinder, selbst im Kampf um die Einigung engagiert, projiziert eigene Erfahrungen in ihn hinein. Als Venezianer sei er geboren, sagt Carlo Altoviti, und er werde hoffentlich als Italiener sterben. Welches die politischen Voraussetzungen dafür sind, steht im Zentrum von Nievos 1867 posthum veröffentlichtem Roman. Aber die Bekenntnisse eines Italieners sind mitnichten ein Historienschinken, sondern eine rasante Mischung aus zeitgenössischer Milieustudie, Abenteuergeschichte, Schauermärchen, schmissiger Verdi-Oper, Memoirenliteratur und ländlichem Sozialroman. Der demokratisch gesonnene Nievo versteht sich auf ironische Brechungen und will seinem bürgerlichen Publikum die geschichtlichen Zusammenhänge ebenso zugänglich wie unterhaltsam vermitteln. Vor allem die venezianische Aristokratie, die über endlosen Kartenspielen und affektierten Konversationen die Zeitenwende verpasst, bekommt ihr Fett weg. Als Kind ist Carlo wegen seiner unklaren Herkunft ein Underdog, muss auf Schloss Fratta dem Koch zur Hand gehen und den Bratspieß drehen. Diese Erfahrung stellt ihn für spätere Schwierigkeiten. Noch bedeutender für den kleinen Carlo ist allerdings seine Spielgefährtin. Die quicklebendige, berückende und viel zu verwöhnte Tochter der Grafenfamilie. Pisana ist scharfsinnig, unerschrocken, fantasievoll und ihrem Freund gegenüber loyal, dann wieder kapriziös und unduldsam. Kurzum, ein hinreißendes Geschöpf. Obwohl Carlo Altoviti immer wieder den ungezähmten Charakter Pisanas kritisiert und dabei nebenbei gegen Rousseaus Bildungsideal des Unverdorbenen homme naturel polemisiert, ist er ihr von Anfang an verfallen. Später, nachdem er sich als Sohn eines venezianischen Patriziers entpuppt, zum Dogen gekürt wird und nach dem Untergang der Republik Venedig gemeinsame Sache mit dem Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi macht, bleibt es dennoch die glutäugige Pisana, die den Rhythmus seines Lebens und der Geschichte vorgibt. Auf innige Begegnungen folgen Zerwürfnisse und erneute Versöhnungen. Vor allem aber gelingt Ippolito Nievo mit seiner Pisana eine der schönsten Frauenfiguren der Weltliteratur. Sie ist der Inbegriff von wilder Weiblichkeit. Wer lange, träge Weihnachtstage mit vergnüglichen Ausflügen in die italienische Geschichte verbringen will und Freude an verschlungenen Handlungen und überraschenden Kehrtwendungen hat, ist mit diesem Roman bestens bedient.
Der Adventskalender. Geschenktipp von Maike Albart. Bekenntnisse eines Italieners. Der Roman von Ippolito Nievo gibt es jetzt auf Deutsch im Manesse Verlag. Übersetzt von Barbara Kleiner mit 1072 Seiten für 48 Euro. Und jetzt hören wir hier in der Lesart von einem ganz Großen der europäischen Literatur, von Mircea Cătărescu. Der rumänische Autor. Er wird schon lange für den Literaturnobelpreis gehandelt. Die Preise, die er bislang erhalten hat, sind kaum zu zählen. Gefeiert wird Mircea Cătărescu für ein ja wirklich weltliterarisches Werk, zu dem auch sein neuester Roman zählt, Theodorus, die Lebensgeschichte des äthiopischen Kaisers im 19. Jahrhundert, woraus Mircea Cătărescu ein Epos über Jahrtausende und drei Kontinente entfaltet. Kürzlich hat der Autor sein Buch in Wien vorgestellt und für uns war Katrin Hillgruber dabei.
Wo auch immer der Bukarester Schriftsteller Mircea Cătărescu aus seinen Werken wie dem neuen, knapp 700 Seiten starken Roman Theodorus liest, die unerschöpfliche Fantasie des eher zierlichen, dunkelhaarigen Mannes mit dem strahlenden Blick wirkt ansteckend und entführt das Publikum in fremde Welten. Das ist auch im Zentrum Wiens zu erleben, wo noch die Last des verlorenen K&K-Imperiums zu spüren ist. Der Saal im überraschend nüchtern gehaltenen Untergeschoss des Mozarthauses, gleich beim Stephansdom, ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Als Cătărescu einen Brief des Seeräubers Theodoros an dessen Mutter in der Walachei vorträgt, kommt eine Meeresbrise auf.
Denn nach einer Zeit, so wir die Schiffe über die Meere geleitet haben, was uns viele Erträge hat sammeln lassen und Wohlstand gebracht hat, und so haben wir einen sehr guten Ruf unter den Leuten dieser Inseln gehabt. Aber unseren Gefährten Sisoe ist so eine Unruhe überkommen, dass er gemeint hat, keine Luft mehr zu kriegen.
Mircea Cătărescu tritt stets freundlich und zurückhaltend auf. Doch sobald er spricht, entfaltet er eine ungeheure Werf. Es ist deutlich zu spüren, wie froh er ist, das Erzählprojekt Theodoros vollendet zu haben.
Als ich ein junger Assistenzprofessor an der Universität war, bin ich auf einen obskuren rumänischen Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert gestoßen, der eine erstaunliche Geschichte erzählt. Darin geht es um einen sehr armen Landsmann von mir, der eines Tages verschwand, um sich seinen großen Jugendtraum zu erfüllen, Kaiser zu werden. Und als er nach langer Zeit wiederentdeckt wurde, war er der Kaiser von Äthiopien. Mir erschien das als ein Roman in Nuze, der auf einen Schriftsteller wartet. Und so habe ich mich 40 Jahre nach Entdeckung dieser einfachen Geschichte, die nur 4 Seiten umfasst, dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben.
Die erste Hälfte seines Lebens hat der 68-jährige Mircea Cătărescu in der Ceausescu-Diktatur verbracht. Über diese bleierne Zeit traf er einmal die erstaunliche Aussage, sie habe für ihn weniger Gewicht als eine einzige Zeile von Charles Baudelaire. Überhaupt seine Vorbilder. In Wien gerät er in Schwärmen.
Ich fühle mich hier wirklich zu Hause, so wie alle Rumänen Wien als eine Art Hauptstadt für sich betrachten, an deren Kultur sie sich immer orientiert haben. In Wien zu leben bedeutet für mich deshalb, in der absoluten Moderne zu leben.
Wien und der dortige Paul-Jolnay-Verlag, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, erfüllen nicht nur für Mircea Cătărescu eine bedeutende Brückenfunktion.
Each and every writer has the dream.
Das ist nun mal der Traum jedes Schreibenden, übersetzt und von den Menschen gelesen zu werden. Nicht nur ich, sondern auch andere Autoren meines Landes oder aus der Republik Moldau, wie Tatjana Cibuliak, haben von der Großzügigkeit des Paul-Jolnay-Verlags profitiert. Für uns ist er ein sehr wichtiger Ort, um Präsenz zu zeigen und veröffentlicht zu werden.
Stichwort Brückenbauer. Ernest Wiechner ist inzwischen Cătărescus Stammübersetzer. Zuletzt übertrug er das surrealistische Paralleluniversum des Romans Solenoid ins Deutsche. Darin gerät die Welt eines Bukarester Grundschullehrers, der Cătărescu einst selbst war, durch einen gewaltigen Magneten in seinem Haus in Schweden. Nun bekam es Wiechner mit einem real existierenden Tyrannen zu tun, Thewodoros II. Von Äthiopien.
Als er mir sagte, dass er dieses Buch zu Ende geschrieben hat, hat er gesagt, Ernest, da kannst du dich entspannen, das wird nicht so schlimm wie bei den Büchern vorher. Und als ich das Buch dann in die Hände bekam und anfing zu lesen, habe ich schon gemerkt auf den ersten Seiten, dass ich ein Problem kriegen werde. Ich muss wissen, um übersetzen zu können, was ist historisch verbürgte Tatsache und was hat der Autor sich ausgedacht.
Cătărescu dagegen kann sich auf das Glück des ersten Wurfs verlassen.
Ich schreibe in einer Art Trance. Das ist keine Mystifikation, sondern so habe ich schon immer geschrieben. Vielleicht, weil eines meiner Hauptwerke mein Tagebuch ist, das ich führe, seit ich 17 bin. Mein Tagebuch ist jetzt also 51 Jahre alt. Ich habe die Angewohnheit, ohne Korrekturen und fließend zu schreiben.
Von Theodoros sind in diesem Herbst 6 Übersetzungen gleichzeitig erschienen. Die nächste Lesereise wird Mircea Cătărescu nach Paris führen. Und auch dort wird seine orientalische Hochstapler-Saga das Publikum wie in Wien verändert, wenn nicht gar beglückt zurücklassen.
In Wien hat Mircea Cătărescu seinen neuen Roman vorgestellt, Theodoros, auf Deutsch im Paul-Jolnay-Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es heute um einen der modernen Klassiker bei uns, Michail Bulgakov. Dessen Hauptwerk, Der Meister und Margarita, zählt zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Und der deutsche Verlag Voland und Quist hat ein besonderes Verhältnis zu dem russischen Autor. Voland nämlich ist die teuflische Hauptfigur im Margarita-Roman. Und nun zum 20. Verlagsjubiläum veröffentlicht das Haus frühe Urfassungen davon unter dem Titel Der schwarze Magier. Unsere Kritiker im Studio ist die Kollegin und unsere Expertin für osteuropäische Literatur, Olga Hochweiß. Ich grüße dich.
Hallo.
Du hast das Buch für uns gelesen, Olga, oder müsste man genauer sagen, die Bücher?
Ja, das stimmt. Die Bulgakov-Forschung geht ja insgesamt von 6 bis 8 Fassungen aus. Die exakte Zahl ist unklar, weil einiges beschlagnahmt wurde. Anderes hat er selbst verbrannt, etwa nach der Verhaftung von Schriftstellerkollegen. Aber dennoch über 1000 Manuskriptseiten sind erhalten geblieben und 3 frühe Fassungen finden sich nun in diesem Band. Die erste schon von 1928-29, die den Arbeitstitel trug, Der schwarze Magier, was jetzt nun dem ganzen Band den Namen gab. Aber darin enthalten 2 weitere Fassungen mit anderen Titeln, unter anderem aus der ersten Hälfte der 1930er. Man muss wissen, er hat 12 Jahre gearbeitet an diesem Roman. Noch kurz vor dem Tod diktierte er letzte Kapitel. Es ist also wirklich sein Lebenswerk.
Der Meister und Margarita ist nun einer der großartigsten Romane des 20. Jahrhunderts, aber auch einer, der nicht ganz leicht zu lesen ist, mit einer vertrackten, vielfach verzwirbelten Geschichte. Hilfst du uns, Olga, noch mal kurz auf die Sprünge? Worum geht es? Ja, du lachst schon. Was erzählt Bulgakov in diesem Buch? Das ist auch nicht leicht, das zusammenzufassen.
Gar nicht. Ja. Es ist einerseits ein fiebriger Liebes- und Künstlerroman, andererseits eine feierliche Passionsgeschichte, bildungsgesättigt, inspiriert von Goethes Faust, worauf allein schon diese Namensvariante des Gretchens Margarita im Titel verweist. Wir erleben auf so einer magisch-fantastischen Erzählebene das Moskau der 1930er Jahre mit grotesken Ereignissen. Der Roman beginnt mit einer Begegnung am Moskauer Patriarchenteich. 2 Literaten treffen dort auf einen vornehmen Herrn, eine Mephisto-Figur, die sich Voland nennt und mit Akzent aber doch ganz fehlerfrei Russisch spricht und einem der beiden Literaten den Tod durch Enthauptung prophezeit. ein paar Stunden später überfährt diesen tatsächlich die Straßenbahn. Der Kopf kullert davon und das Tempo beschleunigt sich. Die schwarze Magie hält die Stadt fortan im Griff. Der titelgebende Meister, der taucht erst spät auf als so ein namenloser Patient einer psychiatrischen Klinik. Er schreibt an einem Roman über Pontius Pilatus und dessen Auseinandersetzung mit Jesus im biblischen Judäa vor 2000 Jahren. Und diese beiden Erzählstränge, die münden dann in eine Erlösungsgeschichte für diesen schreibenden Meister und seine Margarita. Die Themen sind Glaube, Tod, vor allem aber die Freiheit des Künstlers, Feigheit, Integrität und natürlich auch die Rettung durch Liebe. Und all das virtuos erzählt mit Alltagsrealien, Verweisen auf das dunkle Moskau der 30er und zugleich voller verzerrter Komik.
Ja, und die Entstehungspublikationsgeschichte ist ja auch ein eigenes hochpolitisches Kapitel mit Zensur und Unterdrückung in der Sowjetunion.
Ja, deswegen konnte dieses Buch natürlich nicht 1940 nach Bulgakows Tod erscheinen. Erst 26 Jahre später, zu Tauwetterzeiten Mitte der 60er und dann auch nur stark zensiert. Diese politische Grundierung, die spiegelt sehr genau die Lebenssituation von Bulgakow, der hatte ja einen bürgerlichen Hintergrund. Sein Vater war Theologieprofessor in Kiew. Er selbst war gläubig. Er hatte Medizin studiert. Und zunächst wurde er gefeiert in Moskau als Schriftsteller-Dramatiker. Aber das kippte und in den letzten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens, als er eben an diesem Roman schrieb, erlebte er eine wirklich brutale Demontage. Seine Stücke wurden abgesetzt. Er durfte nicht mehr Prosa publizieren. Er schrieb ständig Bittbriefe, unter anderem an Stalin, und sei es nur für die Genehmigung einer Auslandsreise, die er nie bekommen hat, oder selbst irgendeine Anstellung. Und diese Zermürbung hatte natürlich wirklich dramatische Folgen auf die Psyche, auf seine Gesundheit. Und diese Anteile sorgten unter anderem mit dafür, dass Meister Margarita später dann in den 90ern, als dieser Roman komplett gelesen werden konnte, quer durch die Generation bei allen, die selbst so eine Art Dissidenz erfahren hatten in der Sowjetunion, einfach ehrfürchtig gefeiert wurde, ob sie jetzt Hippie waren oder gläubige Menschen.
Und was bringen nun diese Urfassungen denn ans Licht?
Ja, die zeigen wirklich, wie früh er schon diese zentralen Pflöcke eingesetzt hat für diesen Roman. Auch das Figurenpersonal steht im Kern schon fest. Diese ganzen schrillen Figuren bis hin zu diesem sprechenden Kater, Begemot. Das wird alles nur noch detailverliebter ausgestaltet. Es ist inspiriert durch reale Figuren, durch reale Ereignisse in seinem Leben. Ob es jetzt nur ein realer Ball war in der amerikanischen Botschaft, bei dem er dabei war, den er dann aber auch in diesen großen Satansball veränderte. Oder seien es all die Spitzel und Schnüffler, die auf ihn angesetzt wurden, die auch sozusagen eine Entsprechung im Roman finden. Und ganz zentral, die Figur des Pontius Pilatus war ursprünglich wirklich inspiriert von Stalin. Er glaubte tatsächlich, dass der es gut mit ihm meine, weil er ihn mal 1930 angerufen hatte und sich als Wohltäter aufgerierte. Also es gibt Berührungen zwischen Leben und Werk und das floss permanent in diesen langjährigen Schreibprozess ein.
Kann man jetzt aber diesen schwarzen Magier einfach so lesen? Ich meine, für Bulgakov-Kenner ist das vermutlich ein Fest, aber wer den Roman überhaupt nicht kennt?
Ist schwierig. Ich habe auch parallel gelesen, nochmal nach über 30 Jahren, das Original oder die Endfassung hervorgeholt. Aber ich finde trotzdem, wenn man sich einlässt auf diese Kraft der Imagination, auf diese schrillen Figuren, auf die Schärfe und auch den Rhythmus, die Musikalität dieser Sprache, diese Modernität, dann kann man das auch ohne so den großen Gesamtzusammenhang lesen. Es ist vor allem einfach ein Triumph des freien Wortes, den diese Fragmente auch dokumentieren.
Dankeschön, Olga Hochweiß, über Der schwarze Magier, Urfassung des Romans Der Meister und Margarita, jetzt im Verlag Voland und Quist auf Deutsch in der Übersetzung von Thomas Reschke. 440 Seiten Umfang, 28 Euro der Preis und mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun freuen wir uns auf literarische Empfehlungen von Maximilian Mayer von der Buchhandlung Krummulis in Berlin. Und er ist im Studio. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Mayer.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Haus ist ja eine spezialisierte Kinderbuchhandlung, vielfach prämiert und ausgezeichnet. Das Weihnachtsgeschäft wird auch bei Ihnen eine wesentliche Rolle spielen. Ist schon gut angelaufen?
Es läuft richtig gut an, finde ich. Ja, genau. Und es ist, glaube ich, in jeder Buchhandlung und in unserer genauso einfach die Zeit, in der man nochmal so alle Kräfte sammelt und sich nochmal richtig drauf einstimmt. Und wenn für viele das Jahr so langsam ausklingt, geht es für uns, glaube ich, nochmal richtig los.
So, und Ihre Tipps, die umfassen jetzt natürlich auch die empfohlene Altersspanne Ihrer Kundschaft von 4 bis 12 Jahren oder sagen wir lieber die Eltern der des Publikums. Mhm. Beginnen wir mit dem Buch für die ganz kleinen Leserinnen und Leser. Ab 4 Jahren, Der Zauberwürfel vom Autor Daniel Lehr. Wer würfelt hier? Was wird gezaubert?
Ja, also der Zauberwürfel ist vielleicht vielen bekannt. Das ist dieser Rubik's Cube.
Ach, das ist der wirklich,
ja? Den gibt es jetzt seit 50 Jahren. Der hat dieses Jahr Jubiläum. Und ich denke, das war auch der Anlass für den Verlag, für Daniel Fehr und für die Illustratoren Golden Cosmos, dieses Buch rauszubringen. Und es geht erstmal um Mädchen, die findet diesen Würfel und die kann gar nicht so richtig einschätzen, was das eigentlich sein soll und fragt dann alle in ihrem Umfeld. Und ihr Vater kennt den auch schon und fängt direkt an, dran zu verzweifeln. Und dieses Buch spinnt dann diese Geschichte immer weiter, wie dieses Mädchen der Lösung des Würfels immer näher kommt und erzählt aber uns gleichzeitig in so Einschüben immer wieder die Geschichte des Würfels selbst und gibt uns auch so einen Lösungshinweis am Ende. Und ich glaube, was bei dem Buch unbedingt hervorgehoben werden muss, ist diese unglaubliche Bildkraft von Golden Cosmos und natürlich auch die Geschichte von Daniel Fehr. Aber das Buch ist in mehreren Sonderfarben gedruckt, das springt einen so regelrecht an und das macht einfach großen Spaß, sich das anzugucken, ja. Und auch für die ganz Kleinen schon, ja.
Für die Anleitung wäre ich nämlich ja genau der richtige Leser. Ich habe das niemals hingekriegt, diesen Rubik's Cube.
Das geht mir ähnlich.
Der Zauberwürfel, also von Daniel Jähr, erschien bei Golden Cosmos im Nord-Süd-Verlag für Kinder von 4 bis 9 Jahren. Und wir gehen weiter zu Morris, der Junge, der den Hund sucht. Ein Buch aus Belgien, geschrieben von Bart Moyerts, wenn ich ihn hoffentlich richtig ausspreche, und Sebastian von Domingue. Das sind zwei sehr prominente belgische Autoren und Illustratoren. Worum geht's hier und warum finden Sie es anscheinend besonders gut, Herr Mayer?
Ja, also worum geht es? Es geht erstmal um den jungen Morris. Und wie der Untertitel sagt, ist das ein Junge, der den Hund sucht. Denn Morris lebt über diesen Winter bei seiner Großmutter in einem Bergdorf. Und diese Großmutter hat einen Hund, der heißt Houdini. Und wie der Name vielleicht schon anklingen lässt, ist dieser Hund der Beste da drin, immer wieder abzuhauen und zu verschwinden. Und Morris muss immer wieder in den Wald, auf den Berg hinauf, um diesen Hund einzufangen. Und über den Berg werden sich viele unheimliche Geschichten erzählt. Aber er hat es schon geschafft, indem er bestimmten Bäumen Namen gibt oder bestimmtem Gestrüpp, sich da irgendwie heimisch zu fühlen. Und jetzt ist er wieder los, um diesen Hund zu finden und wird dann aber gleich zweimal überrascht. Also er gerät in einen schweren Schneesturm, Schneefall, sodass plötzlich alles, was er kannte, anders aussieht. Und in dem Moment, in dem er realisiert, was ihm gerade passiert und dass er auch etwas so die Orientierung verliert und auch diesen Hund nicht dabei hat, in dem Moment steht plötzlich ein anderer Junge vor ihm, mitten in der Natur. Dieser Junge sieht für ihn auch irgendwie ein bisschen wild aus, sagt er. Er hat ein bisschen verlotterte Kleidung und einen Ziegenbock dabei. Und die beiden begegnen sich erst mit großer Skepsis und bedrohen sich fast so ein bisschen, ja, ganz alleine auf diesem Berg, zwei Kinder. Und müssen dann aber gemeinsam diesen Schneesturm überstehen und dieser Kälte trotzen. Und dieses Buch hat so eine Kraft in dem Moment, dass es einen so richtig berühren kann. Also das Ganze wird auch noch sehr schön so unterstrichen von diesen Illustrationen, wo man wirklich denkt, ja, genau so sollen sie sein. Und es ist, finde ich, eh immer spannend, wenn in Büchern Kinder irgendwo auf sich alleine gestellt sind und Situationen meistern, von denen sie gar nicht einschätzen können, wie groß die Gefahr wirklich ist. Und genau.
Zu diesem Buch hat übrigens unsere Kinderbuchspezialistin, also unsere, die Kim Kindermann, gesagt, das ist ein wunderbares Buch über das große kleine Glück, das man auch dann finden kann, wenn man glaubt, es gibt keines mehr.
Auch genau. Schön, ne?
Also Morris, der den Hund sucht, im Hansa Verlag veröffentlicht. Und zum Dritten haben Sie, Herr Mayer, noch etwas ausgesucht, ja, das an einen berühmten Märchenklassiker erinnert, das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen, jetzt aber in einer neuen, ja, Girl-Power-Version, wie ich gelesen habe. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück. Was lesen wir denn da?
Genau, also das Märchen ist vielleicht vielen bekannt als unglaublich tragisch und ist vielen auch irgendwie ein bisschen in fast schlimmer Erinnerung, so wie das ausgeht. Und dieses Buch stellt ganz am Anfang klar, das Märchen, das kennen wir, aber hier geht es um was anderes. Hier geht es nämlich um mich, um Briddy Sweeney, und ich habe schon mal im Vergleich einen Namen. Und ich habe auch eine ganze Geschichte hinter mir. Sie ist nämlich die Tochter einer Fabrikarbeiterin. Ihre Mutter arbeitet in einer Schwefelholzfabrik Ende des 19. Jahrhunderts, also auch circa 50 Jahre später als das Originalmärchen. Und die Miete reicht gerade so für die kleine Einzimmerwohnung. Oder der Lohn reicht gerade so für die Miete der kleinen Wohnung. Und Briddy muss auf die Straße gehen und Schwefelhölzer verkaufen, damit es abends was zu essen gibt. Und das macht sie aber voller Selbstbewusstsein. Und lässt sich da auch nicht unterkriegen. Aber an diesem Tag, an Silvester, geht irgendwie alles schief. Und sie ist am Ende da, wie in dem Originalmärchen, nur noch mit drei Hölzern. Und in dieser Not entzündet sie die. Und in diesen Hölzern sieht sie dann verschiedene Visionen von sich. Und dann nimmt dieses Buch die entscheidende Wendung, warum wir es zwar vergleichen können mit dem Originalmärchen, aber es geht um was ganz anderes. Es geht nämlich dann darum, dass Bridey sieht, dass ein anderes Leben vielleicht möglich ist. Und dass die Frauen, die in dieser Fabrik unter schlimmen Bedingungen arbeiten, was an ihrer Situation ändern können. Und sie motiviert dann ihre Mutter und auch die Kolleginnen der Mutter, in den Streik zu gehen. Und so wird aus dieser sehr tragischen Situation plötzlich ein Buch so über Arbeitskampf und Solidarität und so Entschlossenheit. Man fiebert so richtig mit ihr mit. Und was ich da, zwei Sachen, glaube ich, finde ich an dem Buch noch besonders hervorhebenswert. Das eine ist, dass das eine tatsächliche Geschichte ist. Also es gibt die sogenannten Matchstick Women, die es geschafft haben, durch ihren Kampf die Arbeitsbedingungen stark zu verbessern und den Fabrikbesitzer enorm unter Druck zu setzen. Und das andere, was man hervorheben muss, ist die tolle Aufmachung des Buches. Also Lauren Child ist die Illustratorin und die hat es geschafft, auch mit Vorbild von historischen Fotografien, das so gekonnt in Szene zu setzen, dieses Buch, dass es auch beim Durchblättern sehr viel Spaß macht. Und das Ganze wird ergänzt von so typografischen Spielereien, dass ich finde, dieses Buch ist ein richtiges Erlebnis.
Und wir reichen noch die Autorin nach, die Britin Emma Carroll, ebenso eine berühmte Autorin. Und bei Wow Books ist die deutsche Ausgabe erschienen. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück. Und das waren sie, die Tipps von Maximilian Meyer von der Berliner Kinderbuchhandlung Krummulis. Schön, dass Sie bei uns waren. Eine gute Weihnachtszeit und natürlich ein tolles Geschäft. Ihnen, Herr Meyer, Dankeschön. Ja.